Das Leben war irgendwie einfacher, bevor ich dich getroffen habe. Ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, habe erledigt, was an dem Tag zu erledigen war. Bin nach Hause gekommen, habe Abend gegessen, den Fernseher angeschaltet, Nachrichten geguckt und bin ins Bett gegangen. Ich konnte alles rechtfertigen. Ich konnte bis spät abends im Lokal bleiben, mit Leuten reden, wie damals in Rom. Verrückte Zeit. Oder ich konnte ohne schlechtes Gewissen meine Mittagspause auf Kosten der Firma verlängern. Und wenn mir jemand dumm gekommen ist, dann habe ich mich eben zu wehren gewusst. Weiß doch schließlich jeder, dass es nicht gesund ist, Ärger in sich hineinzufressen. Ich bin einfach so durchs Leben gesegelt. Bis du gekommen bist und alles durcheinander gebracht hast. Dabei hat alles so harmlos angefangen. Du wolltest mein Leben retten, meine Schuld vergeben, mir ewiges Leben schenken. Puh, ja, das weiß ich auch zu schätzen. Aber jetzt willst du auch noch mitbestimmen. Du willst mitreden, bevor ich überhaupt bereit dazu bin. Ja, ich verstehe das. Dass das Leuten bestimmt hilft, die mit ihrem Latein am Ende sind. Aber bei mir ist doch alles in Ordnung. Du kennst doch mein Leben. Ich habe doch alles im Griff. Fast alles. Warum machst du es nur so kompliziert? Wieso willst du mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe? Habe ich wirklich alles so schlecht gemacht? Wirklich? Außerdem, wenn du mich wirklich verstehen würdest, dann würdest du nicht von mir verlangen, dass ich... Ich meine, du warst dabei. Du hast gesehen, wie ich aufgewachsen bin. Du weißt, wie schwer es mir gefallen ist, meinen Vater zu achten und ihm zu gehorchen. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, ihm zu gefallen. Und ich habe alles dafür getan, damit er glücklich war. Ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, da habe ich es geliebt, ihm seine Hausschuhe zu bringen und seinen Kaffee zu holen. Da habe ich mich so erwachsen gefühlt, wie Papas große Assistentin. Klar, so war es nur, wenn ich lieb war. Als ich älter wurde, hieß es nur noch, los, hol den Kaffee, aber schnell. Und pass schließlich auf, du bist viel zu ungeschickt. Du schmeißt wieder alles um und schmink dich nicht so doll, das sieht billig aus. Und warum kannst du nicht mehr sein wie Tanja? Tanja. Ja, er hatte hohe Ansprüche. Und wir alle waren seine Marionetten. Er hat immer alles bestimmt. Und jetzt willst du alles bestimmen. Ich kann dich schon sagen hören, los, hol mir den Kaffee, aber schnell. Weißt du, das macht mir Angst. Du verlangst wirklich viel von mir. Ich soll dir mein Leben übergeben. Aber ich will nicht wieder eine Marionette sein, das verstehst du doch, oder? Verstehst du das? Ich weiß. Ja, ich weiß. Du behauptest, dass mich niemand so lieben kann wie du. Aber ich habe nun mal kein irdisches Beispiel, wie himmlische Liebe ist. Und deswegen kämpfe ich gegen dich. Weil ich dich auf sichere Entfernung halten will. Und ich kämpfe gegen mich selbst, weil ich die Kontrolle über mein Leben nicht verlieren will. Ich nicht verlieren will, wer ich bin, was ich will und was ich tue. Deswegen kämpfe ich und kämpfe und kämpfe. Ich habe es so satt zu kämpfen. Oh Gott. Ich will nicht länger gegen dich kämpfen. Ich, Ich will die Angst vor dir verlieren. Irgendwie möchte ich ein neues Bild von dir bekommen. Ich will ein Bild von dir, wo du mir entgegenkommst und die Hände ausstreckst, um mir etwas zu geben, nicht um mir etwas wegzunehmen. Und ich möchte deine Stimme hören, wie du zu mir sagst, komm her, Liebes, danke für den Kaffee, setz dich zu mir. Wie geht es dir, mein Schatz?
Ich möchte euch zu Beginn drei Fragen stellen, die jeder von uns nur in seinem Herzen beantworten möge. Wodurch fühlst du dich mit Gott verbunden? Wie bist du mit Gott im Gespräch? Wie viel traust du dich zu sagen, wenn du mit ihm redest? Und wie sicher fühlst du dich in seiner Nähe? Vielleicht kann man ja diese Fragen gar nicht mal so kurz, schnell in seinem Herzen beantworten. Aber ich glaube, dass diese Fragen ganz grundlegende Fragen sind, die etwas darüber aussagen, was dein Glaube, was mein Glaube so mit mir macht. Was macht dein Glaube mit dir? Wie prägt deine Beziehung, die du zu Gott pflegst, das Bild, das du von Gott hast, deinen Alltag, dein Lebensgefühl, die Art und Weise, wie du deine Beziehungen lebst? Und was macht dein Glaube mit den anderen? Wie beeinflusst das deine Liebesfähigkeit, deine Wahrhaftigkeit, deine Offenheit, umzugehen mit dir selbst und den Menschen vor Gott? Und wie trägt dein Glaube dazu bei, dass du Lust bekommst oder auch nicht, dich zu entwickeln, dich zu verändern, weiterzukommen, was Paulus Heiligung nennt. Wir sind ja als Adventisten, wahrscheinlich ist es bei allen Christen so, wahrscheinlich bei allen Menschen, die sich Gedanken über das Leben machen, seit Jahren vermehrt, finde ich, im Gespräch miteinander, manchmal auch nicht in so erfreulichen Gespräch miteinander, darüber, was es bedeutet, zu glauben. Was es bedeutet, Christ zu sein, was es heißt, Adventist zu sein, was ist die richtige Lehre, was ist so der grundlegende, das grundlegende Zentrum dessen, was unseren Glauben ausmacht. Und ich merke immer mehr, die Frage danach, was ist richtig und was ist falsch, hilft mir irgendwie nicht. Ich merke, ich brauche einen Glauben, ich brauche eine Lehre, die mir die Sicherheit der Nähe Gottes in meinem Alltag voll und ganz zusichert, unabhängig davon, was ich tue oder nicht tue, unabhängig davon, was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Weil ich glaube, dass mich eine Sicherheit in der Nähe Gottes, ein Geborgensein in ihm, fähig macht, meine Beziehungen zu gestalten und zu leben. Wenn ich mir bei Gott nicht sicher bin, wie kann ich mir sicher sein bei mir selbst? Oder wie kann ich mir sicher sein bei dir? Wie soll ich denn lieben können, wenn ich mich nicht geliebt weiß? Ich habe für mich eine Lösung gefunden, die erstmal nur ein Satz des Paulus war, bis sie für mich lebendig wurde. Und dieser Text, der wird heute, glaube ich, so auch heute Nachmittag, da wird so ein roter Faden heute sein durch das, was ich mit euch durchdenken möchte. Und ich hoffe, dass ihr alle bis heute Nachmittag bleibt, damit der rote Faden sich so für uns alle, naja, zu Ende wird er sich ja nie spinnen, aber so fürs Erste so eine Runde bekommt. Der Text ist 2. Korinther Kapitel 5. Ich lade euch ein, mit aufzuschlagen und lasst eure Bibeln aufgeschlagen oder eure Apps an, die braucht ihr ein paar Mal heute noch. 2. Korinther, Kapitel 5. Und ich lese von Vers 18 bis Vers 21 nach der Elberfelder Übersetzung. 2. Korinther 5, Vers 18 bis 21. Paulus sagt hier Folgendes. 2. Korinther 5, 18. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus. Das ist echt ein starker Satz. Es wäre doch schon gut gewesen, wenn Paulus geschrieben hätte, in Christus hat Gott uns gezeigt, wie wir uns mit Gott versöhnen können. So wie Google Maps mit der Zielbeschreibung bis zum geistlichen Ziel. Mit die 10 Gebote als die Ratschläge, die Bergpredigt als die etwas weichere Version, die aber eigentlich viel anstrengender ist, weil es nicht von außen nur geht, sondern nur von innen. Und dann, wenn wir es irgendwie geschafft haben, in unserer Disziplin, in unserer Hingabe, durch den Segen Gottes, weil ja alles von ihm kommt, an so einem Punkt zu sein, wo wir das Gefühl haben, so können wir in die Gegenwart Gottes treten und er nimmt uns auf. Das wäre doch auch schon was gewesen. Also, dass überhaupt ein Gott auf die Idee kommt, ich möchte mit Menschen zusammen sein. Das wäre schon richtig groß gewesen, finde ich. Paulus sagt das hier anders. Er sagt, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnte in Christus. Ich kriege da immer so ein Bild, wie ich mit meinen Händen in der Hosentasche in der Ecke stehe. Und so, das ist für mich manchmal, also nichts gegen Hände in der Hosentasche, das habe ich, finde ich auch gut. Ich weiß, vorne macht man das nicht. Ich mache das jetzt mal. Das könnte auch ein Symbol sein für, ich will keinem die Hand geben, ich will jetzt hier so ein bisschen meine Ruhe haben, so ein bisschen beziehungslos durch die Gegend schlendern. Und dieses Bild, was Paulus hier verwendet, Paulus sagt, Christus hat uns mit sich selbst versöhnt. Als wenn er etwas tut mit uns, was wir selbst nicht hinkriegen. Und er mir meine Hände aus den Hosentaschen nimmt, um mir seine zu reichen. Warum sind wir heute hier? Weil Gott das will. Warum hat Paulus aufgeschrieben, dass er uns mit sich selbst versöhnt hat, dieser Gott? Weil er das will. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum das so ist, warum wir das so predigen können. Einfach nur, weil Gott sich danach sehnt, mit dir verbunden zu sein. Und das ist für mich mehr als ein säuselndes, nettes, schön klingendes Sätzlein. Gott möchte mit dir verbunden sein, weil mich das trifft. In der tiefen Frage meines Lebens fühle ich mich verbunden? Fühle ich mich versöhnt mit meinen Eltern, meiner Schwester, meiner Frau, meinen Kindern, mit mir selbst? Häufig ist doch so ein Gefühl von Entzweiung, von Falschverhalten rausgeflogen. Machst du das noch einmal? Ich sag's dir. Da gibt's aber was. Und diesen Zustand der Entzweiung zwischen Gott und Mensch, der durch die Sünde in unser Leben reingekommen ist und auch direkt übertragen, diese Entzweiung, die ich in mir selbst erlebe, da wo ich anders handle, als ich eigentlich will. Oder die Entzweiung, die zwischen uns gekommen ist, weil es uns eben nicht gelingt, immer alles richtig zu machen. Und weil ich viel häufiger von der Liebe spreche, als dass ich sie lebe. Könnt ihr meine Familie fragen, die können euch das erklären. Da hinein hat er uns mit sich selbst versöhnt. Und den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht. Es ist alles wieder gut. Damit haben wir natürlich unsere menschlichen Sachen noch nicht sofort gelöst. Das geht ja immer wieder weiter. Und wenn ich die einen Beziehungen wieder ganz gut am Laufen habe, geht es bei den nächsten los. So ist das im Leben. Ich finde das realistisch. Aber ich habe eine andere Haltung. Wenn ich weiß, dass Gott mich anschaut und sagt, es ist alles gut. trau dich zu sagen, es tut mir leid, weil ich habe dir schon vergeben. Trau dich, Ja zu sagen, weil ich sage Ja zu dir. Dieses Thema mit der Entzweiung zwischen Gott und Mensch, dieses Sündenthema, hat, wenn wir die Evangelien lesen, glaube ich, die Pharisäer dazu gebracht, sehr genau zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Weil sie wahrscheinlich aufgewachsen sind oder gedacht haben, wenn wir schon mit Gott nicht mehr zusammen sind, dann wollen wir jetzt wenigstens sein Wort hören, seinen Willen tun, seine Gebote halten und so oft wie möglich richtig handeln. Und wenn wir gut genug handeln, dann wird das wieder mit Gott und uns. Dann wird er uns belohnen. Und so habe ich den Eindruck, als wenn jeder Lebensaugenblick, wirklich jeder Lebensaugenblick, für die Pharisäer zu so einer Konfliktsituation wurde. Der verlorene Jüngling, ich meine den reichen Jüngling, gefragt hat, Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Und ich glaube nicht, dass der große Klappe hatte und arrogant war und nur hören wollte, alles gut bei dir. Ich glaube, der hatte echt Schiss. Der hatte Angst. Was muss ich tun? Ich will ins ewige Leben. Und ich weiß nicht wie. Ich tue das. Ich mache doch alles richtig, aber ich fühle mich leer. Da ist nichts. Und jedes Mal, wenn ich überlege, lüge ich jetzt oder sage ich die Wahrheit? Jedes Mal, wenn ich überlege, helfe ich jetzt oder helfe ich nicht? Lästere ich jetzt oder verkneife ich es mir? Das ist mein Lieblingssatz. Das ist für mich das Schwerste. Oder gehe ich jetzt dorthin oder gehe ich nicht dorthin? Jedes Mal in solchen Situationen, das können wir jetzt endlos erweitern, ist wahrscheinlich das Denken der Pharisäer, je nachdem, wie du dich in diesem Augenblick verhältst, ob gemäß des Willens Gottes oder nicht, bist du mit ihm verbunden oder entzweit. Und wer diese Unterschiede missachtet, wer nicht in jedem der unzähligen Konfliktfälle alles bedenkt, der sündigt gegen das Wissen von Gut und Böse und riskiert die Versöhnung mit Gott. Und in diesen inneren Kampf hinein lese ich hier im 2. Korinther 5, Vers 18: Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat in Christus. Wie die Frage und die Versuchung der Pharisäer aus diesem Gedanken der Entzweiung und wir müssen irgendwie wieder zurück in die Beziehung kommt, ist das Handeln und Reden und Heilen und Predigen Jesu durch und durch aus der Einheit mit Gott, aus dem Ursprung, aus der Verbindung, aus der überwundenen Entzweiung des Menschen von Gott. Und deswegen ist sein Dienst der Dienst der Versöhnung und der Verbindung. Jesus hat jeden Menschen, dem er begegnet ist, schon verbunden gesehen mit Gott. Und wusste, dieser Mensch braucht es einfach nur zu wissen und anzunehmen. Denn dass du durch Christus mit Gott verbunden bist, ist die Wahrheit über dein Leben. Unabhängig von dem, was du tust oder was du nicht tust. Ich brauche für mein Leben, für meine Entwicklung, für meine Hoffnung, für meinen Mut, für meine persönliche Entwicklung dieses Wissen um die Klarheit der unzerstörbaren Verbindung zwischen Gott und mir. Und deshalb will ich Gottes Willen tun. Ich will Gottes Willen tun, weil ich gerettet bin. Wer mir so begegnet wie dieser Gott, der kann mir alles sagen. Das hätte ich am liebsten gesagt, mache ich sofort, wäre aber nicht ehrlich. Aber ich merke, jemand, der mich so annimmt, wie ich bin, der kann mir echt, ja, der kann mir alles sagen. Da mache ich auf. Da bin ich bereit, weil ich gerettet bin. Nicht, damit ich gerettet werde. Das ist ein Unterschied, merkt ihr das? Wo ich sage, ich tue das, weil ich möchte mit Gott versöhnt sein. Oder ob ich sage, ich tue das, weil ich mit Gott versöhnt bin. Wenn ich jedes Mal, wenn ich morgens aufwache, überlegen muss, was muss ich heute tun, damit meine Frau mich heute Abend nicht verlässt. Könnte sein, dass ihr von außen denkt, wow, ist das ein toller Ehemann. Was der so alles macht. für seine Frau, die nervt das bestimmt schon irgendwann mal. Aber innerlich habe ich einfach nur Schiss. Schiss, dass sie abends sagt, Pech gehabt. Es gibt eine Begebenheit im Johannesevangelium, die diesen Gedanken, finde ich, richtig für mich passend zum Ausdruck bringt. Das ist die Begegnung zwischen Jesus und Petrus nach der Auferstehung am See, wo Jesus auf dem Kohlenfeuer für die Jünger Fische gebraten hat. Jesus und Petrus, das war ja so eine Freundschaft. So wie du und Jesus, das ist auch eine Freundschaft. Habe ich heute Morgen schon gehört. Das ist ein Begriff, den wir den Kindern gerne sagen. Jesus ist dein Freund. Ist er auch. Aber du auch seiner. Oder halt Freundin. Und wenn ich so über Petrus nachdenke, würde ich sagen, ja, ich bin Jesus so Freund wie Petrus. Mal heroisch vorneweg, genau wissen, was dran ist, seinen Willen tun und dann wieder große Klappe, nichts dahinter. Ich kann den Petrus total gut verstehen. Außer, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Dafür ist meine Klappe nicht groß genug. Aber manchmal kämpfe ich für alles Mögliche und freue mich, dass ich Jesus dienen kann. Und wenn es darauf ankommt, ist wieder alles weg. Und ich renne. Und da habe ich hier aufgeschrieben, Jesus hat sich ganz für mich hingegeben. Und ich ihm in Gedanken auch. In Gedanken, ne? Und wenn ich an Petrus denke und diesen Kontext hier in Johannes 21, den wir gleich lesen werden. Petrus hatte große Träume, der Plan, neben Jesus etwas zu bewegen. Und dann im Hof des Gerichtsgebäudes, viele von euch kennen diese Geschichte. Er hat sich getraut, bis ins Gerichtsgebäude, bis in den Hof, bis ans Feuer, wo die Diener und Leute sich gewärmt haben. Bis dahin hat er sich getraut, um für seinen Jesus da zu sein, um noch einen Blick zu erhaschen, um bereit zu sein und einzugreifen, wenn Jesus das braucht. Ja, und dann sagen die Leute, ach, du bist doch hier. Nein. Bei Lukas steht, dass Petrus anfängt zu fluchen, dass er diesen Mann nicht kenne. Kriegt eine Gänsehaut. Und Lukas schreibt auch, dass in dem Moment Jesus sich ihm zuwandte und sie sich angeschaut haben. Kennt ihr das Gefühl? Da ist etwas zwischen euch und einem anderen Menschen und ihr guckt dann immer so dran vorbei, weil der Blick in die Augen zu krass ist, zu nah. Also wenn ich Petrus gewesen wäre, diese Begebenheit hätte ich nicht vergessen. Ich hätte immer versucht, als nach der Auferstehung, hätte ich immer versucht, das so hinzukriegen, dass ich nie mit Jesus alleine bin. Immer irgendwie so mit den anderen zusammen, dann kann ich mich so ein bisschen verstecken hinter der Gruppe. Und kann versuchen, möglichst viel gut zu machen, um das irgendwie wieder so hinzukriegen. Und jetzt sitzen die beiden da am Kohlenfeuer, wahrscheinlich alleine, zumindest reden sie zu zweit. Johannes 21, Vers 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht nun zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Das ist die alles entscheidende Frage, liebst du mich? Jesus fragt nicht, Petrus, was war denn da los letztens? Jesus fragt nicht, Petrus, warum traust du dich nicht? Warum redest du immer so viel und ist nichts dahinter? So wie ich manchmal mit meinen Kindern rede oder mit anderen Menschen rede oder mit mir geredet wird. Jesus schaut ihn einfach an und fragt, hast du mich lieb? Liebst du mich? Und Petrus antwortet dann am dritten Mal und sagt schon wieder, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das heißt, Petrus, die Formulierung finde ich echt krass, weil Petrus sagt damit, er ist sich der Liebe Jesu sicher in allem, was er tut oder nicht tut. Ist er sich der Liebe Jesu sicher? Und wisst ihr was? Manchmal ist es für mich einfacher, so einen Konflikt auszuhalten, wenn mir jemand so richtig eine reinbufft. Wenn mir jemand aggressiv begegnet oder mal so richtig das auskämpfen will, was ich da für Mist gebaut habe. Und dann kann ich ordentlich gegenbuffen, dann haben wir Argumente und Gegenargumente. Das ist so ein schöner Schutz, da kann ich mich so hinter meiner Aggression mit meiner Verletzung so ein bisschen verstecken und kann einfach ballern, ballern. Wenn aber dann Jesus kommt, ohne etwas anderes zu sagen und mit seinem liebevollen, klaren Blick sagt, Carsten, liebst du mich? Da würde ich am liebsten weglaufen, weil ich es nicht aushalte. Und Petrus bleibt. Petrus bleibt. Petrus weiß sich von Jesus geliebt und bleibt. Und hält das aus, wie bei der Fußwaschung. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen, das geht überhaupt nicht. Ich dir, aber und dann nicht mal das. Und Jesus sagt, mit meinen Worten jetzt interpretiert, Petrus, wenn du nicht bleibst, können wir keine Freunde sein. Halt das aus. Dieses nackig sein. Seelisch nackig sein. Im Deutschen klingt das ein bisschen an, hier in Johannes 21. Im Griechischen ist das noch wesentlich dynamischer, wenn wir bemerken, dass wir hier zwei verschiedene Begriffe für das Wort Liebe haben in diesem Text. Ihr wisst ja, so, es gibt ja so drei Begriffe für Liebe im Griechischen, sagt man so allgemein. Die Agape, die Liebe Gottes. Die Philia, die Freundesliebe. Danach ist der Käse benannt worden. Philadelphia, nein, stimmt nicht. Und das dritte, die Eros, die erotische Liebe zwischen zwei Menschen, die sich lieben, auch erotisch lieben. Und Jesus fragt hier, Petrus, liebst du mich? Er fragt nach der Agape. Liebst du mich mit der Liebe Gottes, mit dieser perfekten Liebe. Und die Antwort des Petrus ist, ja, Herr, du weißt, ich liebe dich wie einen Freund. Hier ist der andere Begriff, Philia. Und Jesus fragt ein zweites Mal, liebst du mich so vollkommen mit der Liebe Gottes? Und Petrus, ja, er fragt wahrscheinlich nicht so predigend wie ich jetzt gerade, sondern ganz ruhig und normal. Und Petrus antwortet, du weißt, ich liebe dich wie einen Freund. Ich würde jetzt mal interpretieren, mehr kann ich nicht. Hast du doch gesehen, wie meine Liebe so ist. Ich möchte aber gern noch dein Freund sein. Und das dritte Mal fragt Jesus, liebst du mich wie einen Freund? Und Petrus wird traurig. Ich glaube, er wird traurig, weil er spürt, dass Jesus ihn verstanden hat. Vielleicht reicht es ihm, dass wir ihn nur so lieben können, wie wir es denn können. Und wir können das nicht perfekt. Aber Petrus kann antworten, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus und Petrus waren nicht getrennt. Die waren verbunden. Auch wenn Petrus total versagt hat. Und der verlorene Sohn, ja, der saß bei den Schweinen. Ja, der hat das Erbe durchgebracht. Aber der Vater war die ganze Zeit mit ihm verbunden. Wir mögen uns von Gott trennen. Gott trennt sich nicht von uns. Ich verstehe das, seitdem ich selbst Vater bin. Meine Tochter hat mir zu meinem 47. Geburtstag vor 2 Jahren eine Postkarte geschrieben, die seitdem meine heiligste Seite in der Bibel ist. Ist mit ihr abgesprochen, dass ich das erzähle heute. Sie war damals 15 und wir hatten ein ziemlich hartes Jahr hinter uns. Wie das halt ist, normal, pubertierende Teenager und komisch werdende Väter. Hier ist ein Baum mit einem Herz eingraviert und oben steht ja, ja, ja. Und sie schreibt, ja, 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 ich liebe dich, Herzchen. Lieber Papa, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du weißt, dass ich dich lieb habe und dass du ein toller Papa bist. auch wenn ich dir das nicht immer so zeige. Ich wünsche dir Gottes Segen und viel Kraft für die nächsten Jahre und so weiter. Das ist genau das. Vielleicht kann die so unglaublich frech zu mir sein und so unglaublich mir klar ins Gesicht sagen, ich liebe dich aber nicht, weil sie weiß, was ich eigentlich weiß, was uns verbindet. Und weil sie auch weiß, dass sie machen kann, was sie will. Die wird mich nicht los, weil sie ist mein Kind. Und so ist das bei Gott und dir auch. Genauso und nicht anders. Du kannst machen, was du willst. Du wirst die Verbindung mit ihm nicht los. Und deswegen möchte ich heute Nachmittag mit euch darüber sprechen, was Paulus in diesem, mit diesem Aspekt meinen könnte. Dass er sagt, wir sind versöhnt mit Gott und er hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Dass wir ausrufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das können wir nur dann, wenn wir selbst uns in der Annahme Gottes auch selbst annehmen können. Denn ob wir mit ihm am Tisch sitzen oder ob wir sein Geld durchbringen oder ob wir bei den Schweinen sitzen, unser Platz in seinem Herzen, der bleibt. Die Vergebung ist die verändernde Kraft unseres Lebens. Nicht das müsste, könnte, sollte. Eine Veränderung aus Druck oder weil ich Angst habe. Also wenn ich nur freundlich zu dir bin, weil ich das soll, weil ich ja meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst, das ist ganz schön egoistisch. Dann bin ich ja nur freundlich zu dir, damit ich in den Himmel komme. Nein, ich bin freundlich zu dir, weil ich schon im Himmel bin. Aus der Sicht Jesu. Weil das schon geklärt ist. Das ist das, was in mir, das ist meine persönliche Erfahrung, was in mir so viel Heilung und so viel Energie und so viel Kreativität freisetzt, dass ich Lust habe, auf den zu hören. Wie ich schon sagte, der kann mir alles sagen. Über vieles diskutiere ich noch mit ihm immer wieder. Aber das darf ich auch. Das darf ich auch. Das darf ich auch. Weil ich mich in seiner Gegenwart annehmen darf. Weil er es tut. Und alles das, was dann noch Veränderung braucht, oh ja, eine Menge. Was Entwicklung braucht, ich will mich doch entwickeln. Wäre mir doch viel zu langweilig, nur erlöst zu sein und fertig. Ich möchte mich doch entwickeln, möchte doch leben, möchte doch weiterkommen in meinem Charakter, möchte noch einiges anders machen, weil ich gerettet bin. Ich wünsche dir zutiefst, dass du Gott glauben kannst, was er über dich sagt. Nämlich, dass er dich mit sich versöhnt hat und ihr verbunden seid. Unabhängig davon, was du denkst, fühlst oder tust. Und dass du nicht das glaubst, was die Menschen sagen. Was du alles müsstest, könntest und solltest. Liebe ist kein romantisches Gefühl. Das merkt ihr, glaube ich, jetzt, oder? Wenn es um die Liebe geht, geht es um unsere tiefste Geborgenheit. Lasst uns dieses Lied singen, dieses schöne Motto-Lied. Er rettet Leben. Und danach bete ich.